Oasis hatte für mich auch wahnsinnig viel immer mit Gemeinschaft zu tun, mit so einem Wir-Gefühl. Also ein verbindender Charakter, insbesondere auch bei den Konzerten, aber auch in jeder Disco, in jeder Kneipe, wo das läuft. Alle, die sich darauf einlassen, hängen dann irgendwann auf der Tanzfläche und grölen halt zusammen Don't Look Back in Anger. Und alle sind auch eingeladen. Und das verkörpert das Album noch mehr sogar fast als das erste, finde ich.
Hallo und herzlich willkommen zu Chaos and Glory, die erste mehrteilige deutschsprachige Audiodokumentation über Oasis. Mein Name ist Nick Sauter und ich bin auch heute wieder nicht alleine im Studio, sondern ich habe wieder dabei meinen Mit-Oasis-Nerd und guten Freund, Olli Kastenhuber. Grüß dich, Olli.
Hey, Nick.
Wir sind bei Folge 3 unserer Podcast-Reihe angekommen und beschäftigen uns heute eigentlich mit dem wohl massentauglichsten Thema, das Oasis zu bieten haben, nämlich ihr zweites Album und den Welterfolg What's the Story Morning Glory. Der Musikexperte Thorsten Groß hat es im Intro schon angesprochen, das Album hat enorm viele Menschen bewegt.
Genau, also dieses Album war natürlich der absolute Zenit sozusagen, erstens der ganzen Britpop-Kultur und auch der Band Oasis natürlich, weil da die Übersongs Wonderwall und Don't Look Back in Anger drauf sind, die natürlich bei der Band über allem stehen.
Die zumindest im Kommerziellen über allem stehen. Dazu kommen wir vielleicht noch. Nichtsdestotrotz sind da natürlich viele andere Superklassiker drauf, über die wir uns auch in Ruhe unterhalten wollen. Aber zuerst mal wollen wir so ein bisschen Scene-Setting betreiben, indem wir einmal kurz zurückgucken auf unsere letzte Folge, wo wir uns schon mal mit dem medialen Background beschäftigt haben, der Oasis spätestens seit Veröffentlichung des Debütalbums begleitet, nämlich besonders in Großbritannien, dieses mediale Grundrauschen. Also es geht weg von den normalen Berichten auf Radiostationen und in gängigen Musikzeitschriften, sondern Oasis wird mehr und mehr das, was man in Großbritannien einen Household Name nennen würde. Nämlich auch die gelben Gazetten lassen von abgehalfterten Royals ab und beschäftigen sich lieber mit den neuesten Skandalen und Skandälchen rund um Oasis.
Genau, und die Band hat ja in der ersten Phase, also um das erste Album rum, Definitely Maybe, massiv auch profitiert von diesen ganzen Skandalen. Und obwohl sie davon eben profitiert haben am Anfang, ist ihnen das Ganze später wahrscheinlich so ein bisschen um die Ohren geflogen oder zumindest auch vielleicht zu viel geworden, denn es wurde halt wirklich dann aus jeder Kleinigkeit ein Skandal gestrickt. Und ich glaube, dass das die Band auch schon teilweise massiv überfordert hat.
Garantiert. Über dieses Zusammenspiel zwischen Musikkarriere und Yellow Press und sensationsheischenden Medien haben wir gesprochen mit Professor Dr. Christoph Jacke. Er ist an der Universität Paderborn verantwortlich für die Studiengänge Populäre Musik und Medien.
Damals ist die Yellow Press natürlich auch auf solche Superstars geeicht gewesen. Sie ist in UK bekanntermaßen gnadenlos. Das ist ein Geben und Nehmen. Das ist, man kann auf der Klaviatur vielleicht besser als Lady Di, als Rock'n'Roll-Band natürlich spielen, weil was ist denn der Skandal? Dass man Drogen nimmt, ist ja normal. Als Sprachrohr, auch wenn sie vielleicht gelogen haben oder Quatsch berichtet haben. Dabei ist natürlich die Yellow Press für so ein Act erstmal hochinteressant gewesen.
Also bis zu einem gewissen Punkt hat Oasis diese Yellow Press Aufmerksamkeiten natürlich für sich genutzt. Allerdings ist es auch so, dass die gelben Gazetten in Großbritannien schon damals, Mitte der 90er Jahre, als die gnadenlosesten von allen galten.
Genau, wer das natürlich auf sehr, sehr dramatische Art und Weise zu spüren bekommen hat, war Lady Di, muss man ganz klar erwähnen hier. Die wurde ja regelrecht gejagt von den Paparazzi. Und wir können es als Deutsche nicht so ganz nachfühlen wahrscheinlich, wobei wir auch natürlich eine Regenbogenpresse haben, aber in England ist es schon eine andere Hausnummer.
Also ganz berühmt ist ja dort die News of the World, die es nicht mehr gibt übrigens. Genau deswegen, die haben sich in den frühen 2010er Jahren, wurde die Zeitung dann, es war eine Sonntagszeitung, irgendwie die Bums, so, also ein britisches Pendant, nur voll mit Skandalen, und die hatten Telefone gehackt von Entführungsopfern und deren Eltern. Also da ging es in Geschichten über Kindesmissbrauchsfälle, wo die Kinder verschwunden waren und so. Und die haben diese Telefone angezapft, aber der Polizei das auch nicht mitgeteilt. Und daraufhin wurde, also das ist so der Endpunkt dieser gelben Gazettenentwicklung. Aber wir sind in den 90ern und die gelben Gazetten sind on the top of their game und sind ganz vorne dabei. Und Noel Gallagher ganz besonders mit seinem Ich denke, das kann man sagen, Schandmaul, das er in Interviews gerne mal hat, gibt da richtig Vollgas, wünscht unter anderem dem Bassisten von Blur, dass er AIDS kriegt und dran stirbt. Was er heute sagt, was, also ist schwierig, glaube ich, aus einem Gallagher ein Geständnis rauszukriegen, aber das war tatsächlich so, dass er gesagt hat, das war einer zu viel, was in Ordnung ist. Aber zu der Lage der Yellow Press und dem Einfluss, den die damals hatten, haben wir mit dem Musikjournalisten Thorsten Groß gesprochen.
Es war wahnsinnig unterhaltsam. Ich meine, so die britische Tabloid-Landschaft war in gewisser Weise, wie ich finde, fast so eine Art Social-Media-Vorläufer. Ne? So die Geschwindigkeit, mit der da kommuniziert wurde, wie reagiert wurde, wie hemmungslos boulevardisiert und skandalisiert wurde. Und wie man das aufgenommen hat, nämlich jedenfalls wir als Entertainment. So, ne? Das war halt super lustig und unterhaltsam. Und natürlich auch bezeichnend. Das spricht auch wiederum für das Album, das dann Blur zwar die Single vorne hatten, aber Oasis ja ganz, ganz, ganz klar beim Album vorne lagen.
Thorsten Groß spielt hier natürlich auf den bekannten Battle of the Bands an. Das war ein beispielloser Medienhype, der damals vonstatten ging. Da haben sozusagen die beiden Lager, Blur und Oasis, Singles veröffentlicht. Und da hieß es dann, wer gewinnt den Verkaufskampf, also wer setzt die meisten Einheiten ab nach der Veröffentlichung. Ne?
Wohlgemerkt hat Blur, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um dieses Battle zu provozieren, den Release nach vorne verlegt, um am gleichen Tag zu veröffentlichen wie Oasis. Also ja, war schon gewollt.
Absolut inszeniert, genau. Ne? Und wie wir alle wissen, gewonnen hat dann diesen Kampf, diesen Single-Kampf Blur. Aber beim Album waren dann natürlich Oasis, die als letztes gelacht haben sozusagen.
Album ist ein sehr gutes Stichwort. Nach einigen Monaten auf Tour für Definitely Maybe geht die Band also vergleichsweise früh wieder ins Studio, um What's the Story Morning Glory aufzunehmen, und entscheidet sich da für das Rockfield Studio in Wales, das vorher eigentlich nur bekannt war dafür, dass dort unter anderem Bohemian Rhapsody aufgenommen worden ist. Mhm. Und das ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ein Studio, das eher auf dem absteigenden Ast ist, was den kommerziellen Erfolg angeht. Und es liegt daran, für die Technik-Nerds unter unseren Hörerinnen und Hörern, liegt an der Technik. Also Rockfield Studios waren zu diesem Zeitpunkt ein Tape-basiertes Studio. Das heißt, kaum digitale Sperenzchen und garantiert nicht auf dem technischen Stand, der 1995 zumindest oder 96 zumindest möglich gewesen wäre. Ich glaube, genau wegen dieser eher retrohaften Herangehensweise entscheiden sich Oasis für dieses Studio, ziehen dort für mehrere Wochen ein und nehmen dieses klassische Album auf. Witzigerweise ist Noel Gallagher songwriting-technisch noch gar nicht wirklich so weit, und das sieht man an ein paar ganz interessanten Punkten.
Ja, genau. Du spielst sicher auf die Tatsache an, dass Noel hier mit halbfertigen Songs ins Studio gegangen ist. Er hatte selber mal gesagt, man hört es sehr deutlich an der Anzahl der Strophen. Er hat für die Songs, die fertig waren, als er ins Studio gegangen ist, da gab es mehrere Strophen, zwei auf alle Fälle. Und die, die nur eine Strophe haben, unter anderem Wonderwall zum Beispiel, ne, da gibt es ja nur eine Strophe, die einfach wiederholt wird. Da merkt man daran, dass er die im Studio quasi fertig gemacht hat oder teils, glaube ich, da jetzt sogar geschrieben hat. Ja.
Ja, so ist es. Also fällt einem erst auf, wenn man es weiß. Im Nachhinein hätte er es auch einfach zur Absicht erklären können, aber er gibt immerhin zu, dass sie, also es gibt Interviews mit ihm, wo er tatsächlich sagt, wir haben es einfach vergessen. Also Irgendwann hieß es, Liam macht jetzt die Lead Vocals und singt jetzt ein, und dann kam er und sagte, wo ist denn die zweite Strophe? Und dann gab es keine zweite Strophe. Ganz interessant. Zu dem kulturellen Einfluss der Komposition und dieser klassischen Herangehensweise, die Noel Gallagher als Songwriter da an den Tag legt, eigentlich noch mehr als im ersten Album, haben wir mit dem Musikwissenschaftler Ralf von Appen gesprochen.
Also ich bin immer jemand, der sehr kritisch aufhorcht, wenn jemand sagt, das hat zeitlose Qualitäten. Das gibt's eigentlich nicht in der Musik, das was zeitlos ist. Aber Oasis greifen in ihren Kompositionen schon sehr stark auf klassische Kompositionsmethoden zurück. Ja, deswegen hatte das ja von Beginn an auch so einen Retro-Charakter, dass man sofort die Traditionslinie zu den Beatles gezogen hat und anderen Bands der 60er Jahre. Und das, weil sie halt tatsächlich von vielen dieser Bands Stilmerkmale übernommen haben. Unter anderem Songwriting-Tricks, die sich bei den Beatles schon bewährt hatten und die einfach gut funktionieren. Ja, also es ist sehr melodieorientiert. Die Songs sind hooklastig, man kann sie mitsingen, man erinnert sich schnell. Und es gibt oft diese langgezogenen Melodien im Chorus, die eben dieses Mitsingen auch nochmal anregen. Also es hat was Hymnenhaftes einfach.
Ja, Olli, was da natürlich noch dazu kommt, ist nicht nur das klassische Songwriting, sondern auch der Sound ist im Vergleich zu Definitely Maybe viel breiter und vielschichtiger.
Ja, wenn du dir Wonderwall zum Beispiel anhörst, das ist mir damals wahnsinnig stark aufgefallen, als ich es zum ersten Mal gehört habe im Vergleich zu anderen Songs, dass das Schlagzeug hier fast schon Hip-Hop-Charakter hat. Das ist kein...
Das ist so loopig irgendwie.
Ja, genau. Und das... Kam auch nochmal zum Zurückgehen zum Tony McCarroll, der rausgeworfen wurde, der Drummer nach dem ersten Album. Der hätte das wahrscheinlich mit seiner Punkiness, mit seinem Boom-Chuck-Drumming sozusagen nicht mehr spielen können, ne?
Da kommt der neue Drummer Alan White natürlich rein. Der kommt vom Jazz. Das gibt der Sache einen ganz bestimmten, das ist jetzt Drummer-Nerding, aber gibt der Sache einen ganz bestimmten diesen Backbeat, der das Album eigentlich durchtreibt. Und es gibt einen Song, nämlich Some Might Say, auf dem Tony McCarroll noch trommelt. Das ist quasi vorher entstanden, der Song. Erster Nummer-1-Hit der Band übrigens. Und da ist das Drumming ganz anders. Und wenn du dir Live-Versionen von Some Might Say von der Tour anhörst, also Alan White ist halt so ein anderer Drummer.
Ja.
Das kriegt der nicht hin. Es gibt von Eddie Vedder von Pearl Jam die berühmte Aussage, einen Drummer in der Band auszuwechseln, ist eine Operation am offenen Herzen. Und das stimmt auch. Also da wird es sehr deutlich, finde ich, dass es halt, wenn jemand anders trommelt, klingt die Band deutlich anders, als wenn jemand, no offense, aber wenn jemand Bass spielt.
Ja, absolut richtig. Also die Songs oder die Musik auf dem zweiten Album war definitiv mit mehr Tiefgang und auch einfach vielseitiger, ne?
Ihr habt in den letzten beiden Folgen schon öfter was von dem Autoren und Musikjournalisten Joachim Hentschel gehört. Der hat auch eine sehr interessante Meinung generell zum Album What's the Story, Morning Glory.
Diese Strategie von Noel Gallagher, relativ einfache Akkordfolgen und relativ einfache Texte, die teilweise auch einfach nur gut aneinandergereihte, schöne Worte sind, die wenig Sinn ergeben. Also da hat er noch aus dem Vollen geschöpft und deswegen finde ich, ehrlich gesagt, ich finde es Morning Glory sogar noch das bessere Album, weil das auch noch so ein bisschen epischer, da gab es ja dann auch so große, lange Stücke wie Champagne Supernova und so, da hat er sich so ein bisschen getraut, schon so ein bisschen so ein Pathetiker noch mehr zu werden. Da ist er so schon vom Punk in Anführungszeichen der ersten Stunde schon so ein bisschen zum Großmeister geworden und ich fand, dass das ihm auch damals noch ganz gut stand.
Eine ähnliche Meinung, die wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchten, hat übrigens auch der schon oft im Podcast zu Wort gekommene Musikexperte Thorsten Groß.
Es ist natürlich schon das Meisterwerk bis heute, ne? Das ist ganz klar so für mich jedenfalls. Und was dazu kam, noch viel mehr als beim ersten, finde ich, es wurde jetzt wirklich so episch, universell, sogar noch hymnischer. Das ist halt wirklich richtig groß, nicht nur gedacht, sondern auch gemacht. Und dadurch ist das Album, ist der Soundtrack einer Generation, wenn man das so will, ne? Da sind doch die ganzen Songs drauf, zu denen man sich auch heute noch in den Armen liegt, wo sich die Leute diesen Sommer in den Armen liegen werden. Ich meine, Don't Look Back in Anger, Wonderwall und Champagne Supernova auf einem Album. Dadurch ist das so ein bisschen auch, finde ich, das kollektivistischste Oasis-Album, wenn man so will.
Streitbarer Punkt, ne? Ob man sagt, das ist das Meisterwerk der Band, aber ich kann seine Argumentation natürlich nachvollziehen.
Ich denke, du musst es als halbwegs neutraler, objektiver Beobachter, der jetzt das Gesamtwerk sowohl künstlerisch als auch kommerziell betrachtet, gibt es da keine zwei Meinungen. Also es gibt halt zwei Übersongs auf diesem Album. Über den einen haben wir schon kurz gesprochen, über Wonderwall. Der zweite Übersong, heute noch Closing Song bei fast jedem Noel Gallagher Solo-Gig und auch erwartenderweise bei den Oasis Reunion-Shows oder zumindest im Zugabenteil, ist Don't Look Back in Anger. Und wir haben da mit jemandem gesprochen, der von Stunde Null die Band schon begleitet, nämlich der Keyboarder der Band in Spiral Carpets, Clint Boone.
When Don't Look Back in Anger, I mean, that's such a massive tune now, isn't it? It's like when the band split up, that was a massive tune, but now it's... You could argue that song's bigger than Oasis, you know, with the life it's had in the last few years, particularly in Manchester and in the UK. It's now off the scale, innit? It's off the scale.
Ja, er sagt, der Song ist größer als die Band.
Da hat er sicher recht und das war, glaube ich, schon vorher so, aber er spielt ja hier auf den Terroranschlag in Manchester an, auf die Veranstaltungsarena, wo im Nachhinein bei einem Tribute-Konzert witzigerweise dann Liam Gallagher Don't Look Back in Anger mit, ich glaube, mit Coldplay gesungen hat.
Genau, ja. Mit Ariana Grande war ja auch dabei tatsächlich. Sie hat, glaube ich, bei dem Auftritt nicht gesungen, aber sie stand auf der Bühne mit dabei. Aber Chris Martin hat den gesungen, ja.
Richtig.
Bei Don't Look Back in Anger gab es ja diese Situation im Studio, als Noel Liam sozusagen ja vor die Wahl gestellt hat. Ne? Ich habe hier diese zwei Übersongs, Don't Look Back in Anger und Wonderwall. Und einen davon werde ich singen, Freundchen. Ja. Such dir einen aus, ich singe den anderen.
Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt mit immer öfter werdenden Live-Ausfällen von Liam, wo er entweder heiser ist oder einen fürchterlichen Hangover hat oder beides. Vielleicht auch einfach nummersicher von Noel Gallagher, dass er immer einen Hit hat, den er auf jeden Fall spielen kann. Aber richtig, ja, er hat sich Don't Look Back in Anger unter den Nagel gerissen und damit ist es die erste Single von Oasis, die nicht von Liam Gallagher gesungen wird und auch der erste Albumtrack, der keine B-Seite oder sowas ist, der von Noel gesungen wird. So, Noel Gallagher hat sich also für Don't Look Back in Anger entschieden, was Liam dann ganz klar mit Wonderwall übrig lässt. Und Wonderwall ist ein Song, der einen sehr hohen Wiedererkennungswert mittlerweile hat. Ich denke, er muss wahrscheinlich nach Smoke on the Water ist es der Song, der in Musikgeschäften am meisten an Gitarren angespielt wird. Und wir haben da eine tolle Einschätzung von Daniel Kamps geholt für unseren Podcast. Daniel Kamps war in den 2000er Jahren bei Sony Music unter anderem zuständig für die Veröffentlichungen von Oasis und kennt die Band gut und der erklärt uns mal, welchen kulturellen Einfluss Wonderwall in Großbritannien heute noch hat.
Das Tolle und das Unfassbare ist ja auch an dieser Band. Flieg morgen nach London, geh in einen x-beliebigen Pub, setz dich ans Klavier oder schnapp dir die Gitarre und stimm irgendwie Wonderwall an und innerhalb von Sekunden ist der komplette Pub bei dir und singt es mit aus vollster Kehle. Alle liegen sich in den Armen und werden dich für den Rest des Abends auf ein Bier einladen. Diese Musik ist so in dieser englischen DNA verankert, ist der Wahnsinn.
Das kann ich tatsächlich nur bestätigen mit der englischen DNA und mit der Musik dieser Band, nicht nur bei Wonderwall. Ich habe ja mal in England gearbeitet, 2 Monate, ja, in einem Hostel, als ich noch an der Uni war. Und ich bin nach Feierabend dann nach meiner Schicht sozusagen ins Pub, ins nächste. Da musste man so ein paar Kilometer tatsächlich zu Fuß gehen, weil es so weit im Nirgendwo war.
Hart verdientes Bier für dich.
Genau, ja. Im Lake District, weißt du, da gab's nicht viel außenrum.
Die Wege sind weit.
Genau. Und als ich da im Pub war, hat da so eine Pubband gespielt, ne, und die haben mich dann irgendwie im Publikum so angelabert. Das machen die natürlich immer gerne, sind sehr, sehr gesellige Leute. Und dann haben sie mitbekommen, dass ich irgendwie Musiker bin. Und in der Pause meinten sie dann, ja, ob ich nicht mit ihnen spielen will, ne. Sie haben gehört, ich bin aus Deutschland. Dachten so, cool, so ein deutscher Gastmusiker. Und dann, als ich dann gesagt habe, ich will was von Oasis spielen, hieß es so, ja, willst du wahrscheinlich Wonderwall-Trailer, ne? So, nö, eigentlich nicht. Ich habe eher Bock auf eine B-Seite. Kennt ihr Talk Tonight, ne? Und das ist natürlich schon irgendwie nerdig, so dann eine B-Seite zu spielen im Pub und der Sänger meinte, klar, hör mal, du spielst Gitarre, ich sing den und so. Und dann ging's ab. Und dann haben wir im Pub diese relativ, für uns zumindest, relativ unbekannte B-Seite gespielt. Aber auch hier, ne, in England, die Musik dieser Band ist in der DNA der Leute und auch unbekanntere Songs wie so eine B-Seite.
Absolut richtig. Hier können wir gleich mal spoilern, dass wir uns, weil du Talk Tonight sagst, ja, einen Song, der als B-Seite veröffentlicht worden ist und auf einem Album namens The Masterplan am Ende erschienen ist, das kein richtiges Album ist oder vielleicht doch, das werden wir in einer unserer kommenden Folgen dann besprechen. Aber weil du sagst, die englische DNA zur englischen DNA und wirklich im kollektiven Gedächtnis gespeichert ist auch, wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen, der mediale Kampf zwischen Oasis und Blur in den Mid-90er Jahren, der eigentlich darin gipfelt in den Veröffentlichungen der beiden jeweiligen Alben. Und wie du vorher schon gesagt hast, den Single-Wettkampf hat Blur gewonnen, also Blur hat die Schlacht gewonnen, aber Oasis, denke ich, am Ende den Krieg, so martialisch dürfen wir heute mal sein. Und da hat uns unser Freund Joachim Henschel eine interessante Einschätzung dazu.
Gab ja diesen viel zitierten Kleinkrieg zwischen Blur und Oasis. wo ja viele sagen, ja, das war ja nur so ein von Medien heraufbeschworene Rivalität, die eigentlich gar keinen Rückhalt in der Realität hatte. Aber sagen wir mal so, natürlich standen Blur und Oasis für verschiedene Ideale. Also auf der einen Seite natürlich so diese Kunstschüler, die aus besserem Hause kamen, auf der anderen Seite eben diese Typen, die sich so als Straßenköter generiert haben.
Sicher eine Bezeichnung, für die sich Liam Gallagher nicht schämen würde.
Wahrscheinlich nicht, ne? Er sieht sich als Working Class Hero wahrscheinlich, ja.
Absolut, weil wir es gerade noch, ich bin ja hier der Beauftragte für Zahlen und Fakten geworden in unserem Podcast, möchte ich einmal kurz noch ein paar Zahlen referieren zu What's the Story Morning Glory, die auch, glaube ich, beeindruckend zeigen, wie der kulturelle Einfluss dieses Albums war, wie wird das eingeschlagen wie eine Bombe und war ja nach Definitely Maybe dann eigentlich schon die zweite Bombe binnen weniger Monate, die Oasis da zünden. Also die Zahlen sagen Folgendes. Heute, also Stand 2025, sind 22 Millionen Einheiten von dem Album verkauft worden. Es ist damit Platz 12 der bestverkauften Alben aller Zeiten, was echt wild ist eigentlich. Ja. Und es ist allein in Großbritannien 5,3 Millionen Mal verkauft worden, was am Ende bedeutet, dass jeder siebte Haushalt dieses Album besitzt. Und es gibt, Fun Fact, noch zwei andere Alben, die noch weiter verbreitet sind. Das eine ist eine Beatles Best-of. Mhm. Die gibt's, vielleicht kennt ihr die rote und die blaue Version. Mhm. Die rote davon, also ja. die frühere mit den klassischen Hits.
Darf ich nur mal eins raten?
Ja, ja, rat dir eins.
Soll ich raten?
Ja.
Ich sag Pink Floyd.
Falsch.
Wow.
Es ist ABBA Gold.
Okay, ich dachte Dark Side of the Moon.
Nee, Olli. Ist einfach, ist ein tolles Album, aber es ist nicht 17-fach Platin in Großbritannien. Was weiß ich noch über das Album? 6 Brit Awards. Keine Grammy-Nominierung. Auch interessant und ein Fakt, den ja. Noel Gallagher gerne mal angreift, dass die Grammy-Gesellschaft sie immer ignoriert hat, trotz der Erfolge. Also, Oasis gegen Blur, der Battle of Britpop ging zugunsten von Oasis aus. Wir erinnern uns heute noch dran, aber wichtiger als diese Pressekampagnen ist natürlich die Musik. Damit kommen wir langsam zum Ende unserer Folge heute, Olli.
Ja.
Für dich Frage, Morning Glory oder Definitely Maybe? Ich muss dich fragen.
Das ist die Fragen aller Fragen, genau, bei den Oasis-Fans. Ich würde intuitiv antworten, Definitely Maybe. Und nicht, damit ich hier anti und cool dastehe, von wegen, ich nehme das Album, wo nicht die beiden Banger drauf sind oder die beiden Überhits. Ich würde mich für dieses Album entscheiden, weil es einfach für mich Songs wie Live Forever, Slide Away und Rock'n'Roll Star die wichtigsten Songs der Band sind.
Lustig, dass du das sagst und auch wir haben es nicht abgesprochen und ich kann trotzdem den Antipol dazu bilden, weil für mich ist es What's the Story Morning Glory genau aus dem Grund. Ich liebe die Songs, die du genannt hast, aber für mich sind Songs wie Some Might Say oder Champagne Supernova, ich nehme explizit nicht die beiden Überhits, die beiden Banger, die du genannt hast, sind für mich der Selling Point und das Ganze. Das ganze Konglomerat. Also es ist einfach all killer, no filler.
Ja.
Das findet im Übrigen auch Mario Radetzky, unser Freund Mario, Sänger bei den Blackout Problems und Tourgitarrist bei den Sportfreunden Stiller. Und der soll heute in unserer Folge das letzte Wort kriegen und uns noch einmal sagen, warum er die Band so feiert, warum er What's the Story Morning Glory als Album so feiert. Wir sehen uns, hören uns, muss ich besser sagen, in der nächsten Folge von Chaos and Glory. Besucht uns bis dahin bitte unbedingt in den sozialen Netzwerken. Ihr findet uns auf allen gängigen Social Media Plattformen unter @bold.audio. Oder wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, geht das auch gerne an hallo@bold.audio. Und bevor wir jetzt an den Mario übergeben, sage ich Tschüss und der Olli sagt
Servus.
Das alles hat sie irgendwo hingebracht, aber man muss auch ganz klar sagen, es ist jetzt nicht so, dass Oasis deswegen dort sind, wo sie sind, sondern sie sind wegen ihren Songs dort. Die können ja die ganze Welt dissen, aber am Ende, wenn sie in Napworth spielen, dann gewinnen die Songs. Und diese Magie, das ist schon ganz besonders.
Chaos and Glory ist eine Produktion von Bold Audio. Moderiert von Nick Sauter und Oliver Kastenhuber.
Produktion, Redaktion und Interviews Christian Bruckmeier. Aufnahmeleitung und Projektmanagement Philipp Peters. Webdesign und Technik Andreas Riermeier und Peter Zitzelsberger. Social Media und Grafik Alexandra Negrea und Mona Seefried.